Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Ganz neue Stimmen und sehr aktuelle Kunst aus Israel versammelt die jüngste Ausgabe des jüdischen Almanach. Er handelt natürlich vom Tag des Überfalls der Hamas auf Israel am 7. Oktober vor einem Jahr und seinen Folgen. Die Buchvorstellung war gestern Abend in Berlin. Wir sprechen mit der Herausgeberin Gisela Dax. Außerdem, gestern wurde in Basel Wagners Ring des Nibelungen geschmiedet mit dem letzten Teil der Götterdämmerung. Wir ziehen Bilanz. Zuerst aber nach Berlin. Am Freitag hatte der Berliner Tagesspiegel ja gemeldet, wer für die nächsten 3 Jahre die Volksbühne leiten soll. Das Duo Vegard Winge und Ida Müller. Bekannt für extreme Theaterinszenierungen von 12 Stunden bis 3 Tage Länge, also für Exzess, Überforderung und ein Spektakel, das die Geschmacksgrenzen gerne deutlich überschreitet. Als Vegard Winge 2013 bei einer Vorstellung im Prater das Publikum mit Fäkalien bewarf und den Bühnenmeister mit einem Feuerlöscher besprühte, war erstmal Schluss mit seiner Arbeit an der Volksbühne. Gestern stand eben dort eine Uraufführung auf dem Programm, die ebenfalls Grenzüberschreitungen und Machtexzesse zum Thema hat. Allerdings vom ungarischen Theater- und Filmemacherteam Kornel Mundruzzo und Kata Weber, das Method, so heißt der Abend, mit den Stars wie Martin Wuttke und Johanna Wokalek entwickelt hat. Barbara Behrendt hat es für uns gesehen.
Über der Bühne eine gigantische Leinwand. Darauf die SchauspielerInnen Zara Kofler und Martin Wuttke als Astronauten in einer Rakete, die versucht, an der ISS anzudocken. Die Alarmsignale schrillen, die Automatik fällt aus, die Astronauten müssen manuell weitersteuern und schaffen es in letzter Minute. Bis der Astronaut Martin Wuttke Atemnot bekommt und aus der Rolle fällt. Hyperventilierend stolpert er aus dem großen Holzkasten, der auf der Bühne als Raumschiff fungiert. Der junge Regisseur bricht den Dreh ab, nicht ohne vor seinem großen Schauspieler niederzuknien.
Das ist einfach unglaublich. Ich meine, du bist in das geladen, spielst wie ein schwarzes Loch.
Alles nur ein Film. Method, der Titel des Abends, steht hier für Method Acting. Das Abtauchen in eine Rolle, das Hollywood-Stars als große Kunst zelebrieren, wenn sie sich 30 Kilo runterhungern oder in der Rolle des Bösewichts beim Filmdreh Fremde verprügeln. Der große, narzisstische und brutale Schauspielstar Marvin, gespielt vom großen Schauspielstar Martin Wuttke, hat in Kornel Mundruzzos und Kata Webers Science-Fiction-Horror-Farce die besten Zeiten hinter sich. Nun spielt er in einem europäischen B-Movie mit ausgesucht trashiger Handlung. Eine Astronautin und ein Astronaut reisen im Raumschiff, bis der männliche Astronaut im Anblick des Mondes zum Werwolf mutiert. Und da Marvin von seinem Schauspielcoach nur Method Acting gelernt hat, muss er als Werwolf am Set das Morden proben, um sich in seine Rolle einzugrooven, bis das komplette Set niedergemetzelt ist. Solange noch irgendjemand ein Handy halten kann, wird gnadenlos draufgehalten. Denn wenn man schon für die Kunst stirbt, dann doch bitte vor laufender Kamera. Und ist es wirklich so schlimm, dass es als nächstes den Assistenten treffen wird, den kaum einer kennt? Oder den abgebrühten amerikanischen Produzenten Michael? Die Aussage des langen Horrorabends bleibt in ihrer grellen Überzeichnung also übersichtlich. Nicht alles darf womöglich der Kunst zum Opfer fallen. Und Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse gibt es auch in der Filmbranche. Na sowas. Dass man mitunter trotzdem Spaß an diesem schrägen Gemetzel hat, liegt am Spitzenensemble, das außer Rand und Band gerät. Der Volksbühnenmusiker Sir Henry, nicht wie sonst am Klavier, sondern als profitgeiler Produzent. Maximilian Brauer als naiver, nerdiger Regisseur, der jeden Quatsch seines Hauptdarstellers feiert. Benny Klaasens als perfider Psycho-Schauspielcoach, der alle ins Verderben treibt. Martin Wuttke als narzisstischer, drogenabhängiger Irrer, jenseits von Gut und Böse. Und Johanna Wokalek als Marvins Ex-Freundin, ebenfalls Schauspielerin. Obwohl sie es aus der Vergangenheit besser weiß, dreht sie nun doch wieder diesen Film mit Marvin und gerät in seine Fänge. Als sie vom Set fliehen will, erpresst sie der Schauspielcoach mit der Aufzeichnung eines Mordes, den sie für Marvin begangen hat.
Ich verlasse das Set. Ich erzähle, was hier los ist.
Das ist eine gute Idee, Maya. Warte, ich komm mit, weil ich habe alles aufgenommen, weißt du? Ich habe alles aufgenommen. In der 14 habe ich was ganz, ganz Spezielles aufgenommen, Maya. Sie sagt, was ist denn da los? Das ist doch die kleine Maya hier. Oh, und die kleine Maya spielt jetzt plötzlich ganz groß.
Wenn sich Benny Klaasens, der manipulative Coach, am Ende in Rotkäppchenkutte, Martin Wuttke, nun tatsächlich zum Wolf mutiert, zum erotischen Fraß vorwirft, ist das so absurd wie albern. Angeblich, so sagen die sonst sehr politischen TheatermacherInnen, die in Ungarn keine Chance auf Förderung mehr haben, soll diese blutige Horrorfarce über den Kunstkontext hinausweisen und über Populismus und Autoritarismus erzählen. Doch bei einer so dünnen Splatterhandlung ohne jeden Zwischenton bleibt das Behauptung. Das ist einerseits konsequent. Der B-Movie wird eben auch als schmalspuriges B-Theater erzählt. Schade ist es aber doch.
Barbara Behrendt über Method an der Berliner Volksbühne. Über zwei Spielzeiten hinweg hat Intendant Benedikt von Peter in Basel Wagners Ring des Nibelungen inszeniert. Ein Kraftakt für jede Bühne, auch über diese Zeit hinweg. Rheingold und Walküre gab es in der vergangenen Saison, letzte Woche dann Siegfried und gestern die finale Götterdämmerung. Unser Kritiker Jörn-Florian Fuchs war immer dabei. Gestern allerdings musste er die Reise nach Basel wegen eines Infekts absagen und hat die Götterdämmerung in Form eines Mitschnitts der Generalprobe gesehen, das als Hinweis vorweg. Herr Fuchs, Benedikt von Peter gilt ja einerseits als stark interpretierender Regisseur, der gerne mehrere Schichten über Stücke legt. Andererseits denkt und inszeniert er oft in ungewöhnlichen Räumen. Wie war das diesmal?
Also um gleich mit dem Raum anzufangen, wir haben ein Haus, das unterschiedlich bespielt wird, das über alle vier Teile des Rings dort auf der Bühne auch steht, auf der linken Seite. Dann gibt es ein paar Bäume, die sich immer leicht verändern und im Hintergrund ein Mond, der in allen vier Stücken unterschiedlich beleuchtet wird. Und das Besondere an diesem Raum ist, dass wir kein Orchester sehen. Wie in Bayreuth gibt es ein unsichtbares Orchester, das spielt unter der Bühne, wirklich komplett versteckt, was auch teilweise akustisch schon schwierig ist. Es wurde dann nach der Walküre, also in der Walküre schon, aber vor allen Dingen jetzt im Siegfried offenbar mit Klappen gearbeitet hinten, damit die Musik ein bisschen mehr herausströmen kann und das Ganze dann auch an den kantigeren Stellen etwas besser funktioniert. Und die Grundidee ist eine Geschichte, die angereichert ist mit genealogischen Momenten. Das heißt, wir haben unterschiedliche Figuren, die eigentlich im jeweiligen Ringteil gar nicht auftauchen, doch dort, oft auch gern verdoppelt, verdreifacht, auch manchmal als Puppen. Ein großes, manchmal kulinarisches Spektakel, aber auch durchaus tiefenpsychologisch gedeutet und durchaus komplex, auch alles in allem.
Also die Interpretation, ist die als mythisch zu verstehen oder wird das Stück, der ganze Ring, auch in die Gegenwart geholt?
Es ist in der Gegenwart, wobei wir die mythischen Gegenstände wie Speer, wie Ring etc. alle präsent haben, aber die haben keine wirkliche Kraft, keine magische Kraft, wie das bei Wagner noch der Fall ist. Im Grunde ist es ein Rückblick von Brünnhilde auf ihr Leben. Es wird also vom Ende der Götterdämmerung gleichsam rückwärts erzählt, was auch ein bisschen schwierig ist, wenn man eben größere Abstände zwischen den Stücken lässt. Man sollte das also wahrscheinlich in wenigen Tagen diesen Ring komplett sehen, um alles wirklich zu verstehen. Und Brünnhilde schaut eben auf diese Geschichte zurück. Sie wird am Ende auch nicht in die Flammen gehen, wie das bei Wagner ist. Also es gibt nicht die Frau als das große Opfer, sondern Wotan, der Spielführer, der Obergott, der müde gewordene Gott, er wird am Ende mit Albericht, einem Bösewicht, an einem großen Tisch sitzen. Ein kleines Modell von der Götterburg Walhall brennt ab. Und es bleibt eigentlich sehr offen und eher düster, was passiert. Also da merkt man, dass Benedikt von Peter doch einige Eingriffe auch interpretatorisch
hat. Hat Sie das denn insgesamt überzeugt?
Also ich hatte Schwierigkeiten in den ersten beiden Stücken noch, weil mir da zu viel Gewusel war. Wenn dann also die kleinen Walküren auftauchen, wenn es im Siegfried gibt es drei Alberiche an einem Punkt, den Darsteller, also die Figur selber, dann Alberich als Kröte in kleiner und in großer Form, was eben aufs Rheingold anspielt. Man muss sehr, sehr konzentriert dabei bleiben. Ich fand es dann zunehmend stärker, auch mit Blick auf diese Götterdämmerung, die ich nun gestern eben nur im Stream gesehen habe. Aber da sind schon... Also es ist sehr viel Kluges einfach drin, da ist wenig Beliebigkeit und es gibt noch einen Aspekt, nämlich man merkt einen Bezug zu Bertolt Brecht, also Benedikt von Peter inszeniert auch immer wieder mal gerne Theater auf dem Theater. Wir hören jetzt mal eben in Siegfrieds Rheinfahrt hinein und da gibt es ein paar Nebengeräusche, weil während der Rheinfahrt einfach die Bühne gerade umgebaut wird mit wirklichen Bühnenarbeitern, die auch einen entsprechenden Anzug tragen. Da klappert es also dann durchaus, das merkt man. Auch dieses Element, was man von anderen Inszenierungen von Benedikt von Peter kennt, spielt dort eine Rolle. Musikalisch Jonathan Nott hat diese vier Abende geleitet. Überwiegend finde ich technisch also gut und flüssig, aber wie gesagt, die akustischen Probleme bei den knackigen Momenten in der Partitur bleiben, wenn das Orchester eben unterirdisch sitzt. Und besetzungsmäßig ist es, finde ich, insgesamt durchwachsen. Man hat sehr viel aus dem eigenen Haus. Hier besetzt vor allen Dingen Rolf Romey als Siegfried, aber der kommt immer wieder an die Grenzen dieser Partie, wie auch einzelne andere Sängerinnen und Sänger. Das ist ein bisschen der Fluch, wenn man eben dann doch auf Gäste verzichtet. Aber als eigenständige Ringdeutung insgesamt würde ich eher sagen, ist das überzeugend.
Jörn Florian Fuchs, vielen Dank für diese Eindrücke vom Ring des Nibelungen in Basel in der Regie von Benedikt von Peter. Schwarzer Schabbat wird der 7. Oktober in Israel genannt und zum Jahrestag des Massakers hören Sie auch bei uns im Programm Beiträge und Analysen über die Folgen des Hamas-Überfalls in allen Facetten. Wir sprechen mit der Publizistin und Journalistin Gisela Dax, die in Tel Aviv lebt und arbeitet und ein Buch mit Texten aus Israel zusammengestellt hat, das ganz persönliche Momentaufnahmen vieler Autorinnen und Autoren enthält. Und die Kunst selbst spricht in dieser aktuellen Ausgabe des jüdischen Almanach in Form von Graffitis, wie sie nach dem 7. Oktober in Tel Aviv an den Mauern und Häusern aufgetaucht sind. Was sind das für Bilder? Was zeigen sie und was wollen sie sagen, habe ich Gisela Dax gefragt.
Also die Bilder von den Graffitis, die fand ich sehr eindrücklich, denn wie zeigt man ein Massaker? Man will ja keine Leichenbilder zeigen oder verbrannte Häuser. Die Bilder kennt man außerdem auch schon aus den Medien. Und dann bei der Bebilderung habe ich mir gedacht, es gibt wirklich im Süden von Tel Aviv, in dem Viertel Florentin, wo es ohnehin sehr viel Street Art gibt und Graffitis gibt. Neue Zeichnungen, Bilder, Wandmalereien, Graffiti, die wirklich die Geschichte seit dem 7. Oktober sehr gut erzählen. Und da sieht man zum Beispiel einen Joe Biden groß an der Wand, wo er sagt "Don't", als er damals die Gegner Israels, die Feinde Israels im Nahen Osten gewarnt hatte, sich da nicht mit auf die Seite der Hamas zu schlagen. Dann sieht man einen Superman, der die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt "Don't panic, die Armee ist, die IDF is with you". Das ist eben das große Versagen der Armee, die da eben nicht funktioniert haben, und bis hin zu einer ganzen Straße voller, ja, Geiselbilder. Man erinnert, und es sollen bewusst auch keine Gedenkbilder sein, sondern Bilder der Hoffnung. Und so prägt das schon ganz doll das Stadtbild.
Und verbunden mit dem Appell Bring Them Home. Sie haben ganz aktuelle Texte versammelt mit Stimmen aus Israel. Den Filmemacher Edgar Keret, die Soziologin Eva Ilus oder Fania Oss Salzberger, Historikerin und Tochter des Schriftstellers Amos Oss, sind nur die bei uns bekanntesten von Ihnen. Was war Ihnen dabei wichtig? Was lesen Sie aus den Beiträgen vor allem heraus?
Also die ursprüngliche Idee war es, wirklich ganz gezielt ein Augenmerk auf Stimmen aus Israel richten, aus unterschiedlichen Blickwinkeln, um da sowohl auch, was passiert eigentlich mit Einwanderern aus Russland oder die aus der Ukraine geflüchtet sind und die sich jetzt plötzlich da wiederfinden in einem neuen Krieg hier, auch was heißt das für arabische Israelis, wie gehen, ja, Überlebende des Massakers jetzt mit der Sache um, wie positioniert sich Israel insgesamt auf der Welt im Diskurs. Also es sind so ganz, ganz viele Aspekte von, ja, von Schriftstellern, aber auch von Journalisten, von ganz einfachen Leuten, von Intellektuellen. Aber es war mir wichtig, dieser Fokus, den aus Israel zu haben. Denn ich glaube, wer seither nicht in Israel war und geglaubt hat, das Land gut zu kennen, der ist wahrscheinlich überrascht, wenn er nach Israel reisen würde. Denn es ist wirklich ein ganz anderes Land geworden.
Ich mache es mal einem konkreten Beispiel. David Grossmann hat beigesteuert einen Text zu dem Band, der noch nicht auf Deutsch erschienen ist. Gestern bei der Buchvorstellung in Berlin wurde daraus gelesen, noch immer stürzen wir in den Abgrund, lautet sein Kapitel. Das ist ja klar angesichts von noch über 100 verschleppten Geiseln und absolut nachvollziehbar. Er spricht aber eben von diesem Bodenlosen, das auch Jüdinnen und Juden ergreift, die gar nicht in Israel leben. Sowas absolut Existenzielles, eine existenzielle Schutzlosigkeit, auch Einsamkeit angesichts dieser Entmenschlichung. Und trotzdem ist Grossmann in der Lage anzuerkennen, dass das Trauma von Flucht und Vertreibung beide, also Israelis und Palästinenser, gemeinsam haben.
Ja, das ist die Situation tatsächlich vor Ort. Ich meine, ich habe auch einen Text über die israelische Medienberichterstattung, wo man das Augenmerk vor allem auf das eigene Trauma richtet, was im Kriegsfall eigentlich schon ja zur Normalität gehört. Aber natürlich blicken auch gerade intellektuelle und empathische Schriftsteller auf die andere Seite und können versuchen, sich da auch hineinzufühlen. Und kann man nur die ganze Dimension der Tragik erfassen, die seither in Gang gesetzt wurde und die immer noch andauert. Und das, was ich besonders tragisch finde, die Idee war es gewesen, dass man Leute mit ein bisschen Abstand schreiben lässt über den 7. Oktober. Und darum haben wir das auch dann relativ spät erst produziert, den Band, und immer noch ein bisschen hinausgeschoben, die Deadline. Und man hat das Gefühl, aber jeden Monat kommt etwas Neues noch hinzu. Also es geht immer weiter und der 7. Oktober und seine Auswirkungen hat in Israel nie aufgehört. Und das ist, glaube ich, etwas, was in diesen Tagen besonders stark zu spüren ist, dass immer noch etwas hinzukommt zum bisherigen Trauma und zum bisherigen Krieg und hat immer noch neue Aspekte und weitet sich aus.
Ja, und nun droht ja eine Eskalation, die auch Israel so noch gar nicht erlebt hat, mit dem Iran nämlich, zusätzlich zum Krieg an mehreren Fronten, den Israel jetzt schon führt. Jenseits dieser aktuellen politischen Lage, gibt es Visionen oder Hoffnungen für die Zukunft, die in Almanach auch geäußert werden, oder nur das Gefühl von Trauma oder Ausweglosigkeit?
Also es gibt einen Text, der ist am Ende des Almanachs von Gidon Ruveni, der noch einmal darüber reflektiert und sagt, ja Mensch, zwischen Deutschen und Israelis war es möglich, eine Brücke zu schlagen nach dem Holocaust, was eigentlich als undenkbar erschien, dass sowas überhaupt eine Annäherung möglich wäre. Und daraus leitet er im Grunde ab, zu sagen, wenn das gelungen ist, dann müsste es doch auch möglich sein, in Zukunft auch da wieder Hoffnung zu haben, dass man eine Ordnung, ein wie immer geartetes Friedensprojekt oder ein Zusammenleben möglich machen kann im Nahen Osten mit Israel und seinen Nachbarn, den Palästinensern.
In Deutschland wurde ja immer die Sprachlosigkeit nach dem 7. Oktober auch in der Kulturszene beklagt. Dann aber ist auch ziemlich viel passiert. Menschen wie Meron Mendel oder Michelle Friedmann haben auf zig Bühnen und vielen Podien dieses Landes versucht, sowas wie Dialog und Verständigung zu suchen oder zumindest selbst vorzumachen, vorzuleben. Das Podium gestern in Berlin mit dem in Berlin lebenden israelischen Schriftsteller Asaf Uni, wie kam Ihnen das vor? Was war das für ein Erlebnis auch für Sie?
Also ich bin ja erst dann gestern nach Berlin gekommen und fand es schon eine sehr andere Atmosphäre und hatte ganz stark das Gefühl, dass was sich in Deutschland gerade abspielt, im Grunde eine deutsche Auseinandersetzung ist. Auf deutschem Boden, wo im Grunde die Ereignisse im Nahen Osten vor Ort wie so eine Projektionsfläche sind, in die man sich hineinprojiziert, um dann in Deutschland eine eigene Rolle auszufüllen, innezuhaben, wo vielleicht ja noch sehr viel radikalere Ansichten dann vertreten werden als bei einer Mehrheit vor Ort. Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl der Dissonanz, als ich da nach Berlin gestern kam. Also in Berlin gab es dann auch Demonstrationen, pro-palästinensische Demonstrationen. Dann gibt es eine ganze Reihe von Veranstaltungen, von Palästina-Kongressen, die gerade um den 7. Oktober organisiert werden. Wenn man sich aber dann die Einleitung durchliest, dann kommt der 7. Oktober an sich so überhaupt nicht vor, wird auch nicht einmal erwähnt, wo ich das Gefühl habe, also mit welchen Koordinaten geht man eigentlich da um, wenn man über das Ganze debattiert, oder ist man nur noch ganz fest eingefahren in bestimmten Lagern?
Wir haben noch gar nicht erwähnt, Gisela Dax, dass wir Sie heute in Augsburg erreichen, in einer Schule, die Sie eingeladen hat zu einer Lehrerfortbildung. Und die Deutsch-Israelische Gesellschaft hat eine ganze Woche mit Veranstaltungen zu ein Jahr 7. Oktober organisiert. Wir werden morgen dazu noch mehr hören. Wie wichtig ist gerade jetzt diese Aufklärung, der Versuch, also die Verhärtungen, die Sie gerade auch beschrieben haben, vielleicht im Klassenzimmer bei den jungen Leuten ansatzweise aufzubrechen?
Ja, ich denke, das ist einfach alles sehr komplex und polarisiert. Und natürlich müssen gerade Lehrer in den Schulen solche Debatten ja moderieren, kanalisieren, auffangen, zum Teil auch richtigstellen oder eingreifen, wenn etwas zu weit geht. Ich glaube, das ist alles ein sehr komplexes Feld, das sehr viel Wissen auch mit voraussetzt, mit verschiedenen Ablagerungen, was die Geschichte angeht, was die Gesellschaften angeht, was das heutige Israel angeht, was den Nahen Osten angeht, die strategische Lage, dass da sehr viel Bedarf ist, auch gerade bei Lehrkräften, erstmal selber sich zu orientieren und einfach auch mehr zu wissen.
Gisela Dax war das, Publizistin aus Tel Aviv, über den Band 7. Oktober, Stimmen aus Israel, erschienen in der Reihe Jüdischer Almanach. Und auch die Kulturmeldung mit Jörg Biesler haben den Terrorangriff der Hamas und die Folgen zum Thema.
Ja, schon bald nach dem 7. Oktober begann ja die Diskussion darüber, warum Teile der Kulturszene zum Terror der Hamas gegen Zivilisten geschwiegen haben. Seitdem geht es um die Frage, wie viel mindestens latenter Antisemitismus in der Kulturszene vertreten ist und wie sich verhindern lässt, dass staatliche Mittel in Projekte fließen, in denen antijüdische Positionen vertreten werden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte heute, gerade in diesen Zeiten gelte es, jüdisches Leben und seine Kultur zu schützen, zu stärken und noch sichtbarer und hörbarer zu machen. Sie forderte auch ein entschiedenes Eintreten der Kulturpolitik gegen Antisemitismus. Der Bundestag berät derzeit über eine Resolution zur Kulturförderung. Vielleicht sagt man besser, er ringt darum. Denn obwohl sie heute fertig sein sollte, sie ist es nicht. Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, sagte zu einer solchen Resolution in Deutschlandfunk Kultur:
Die Grenze ist gar nicht einfach zu ziehen, aber es ist einfach so, dass wir natürlich nicht wollen, dass es antisemitische Kulturprojekte gibt. Und gleichzeitig haben wir ein weiteres Gut, nämlich die Kunstfreiheit. Und das muss gegeneinander abgewogen werden. Und was wir brauchen, sind Regelungen, die dieses Abwägen in einer zivilisierten, demokratischen Art und Weise ermöglichen. Und deswegen kämpfen wir auch darum, wenn Sie so wollen, um jedes Wort in dieser Resolution.
Olaf Zimmermann zum anhaltenden Ring des Bundestags um eine Resolution gegen Antisemitismus in der Kultur. Einer der deutschen Literaturverlage, der Surkamp Verlag, wird vom Unternehmer Dirk Mörle übernommen. Seit Ende letzter Woche diese Meldung öffentlich wurde, wird spekuliert, wie es um die aktuellen Finanzen des Verlags bestellt ist und vor allem um die verlegerische Zukunft. Denn Dirk Mörle hat eine Baumarktkette geleitet, aber war in Sachen Literatur bislang unauffällig. Verlagschef Jonathan Landgräber hat heute im Deutschlandfunk Befürchtungen entgegengetreten, dass sich die hehre Surkamp-Kultur nun enden könnte.
Es ist immer glasklar gewesen und auch von ihm so artikuliert, dass meine verlegerische Unabhängigkeit gewahrt bleibt. Das ist ihm vollkommen klar und er sagt es auch selbst, dass es überhaupt nicht sein Thema ist, sich in das Programm des Verlages einzumischen oder in irgendeiner Weise hier zu intervenieren. Und in diesem Sinne bin ich da einfach zuversichtlich.
Eigentümerwechsel bei Surkamp. Das ganze Gespräch mit Verleger Jonathan Landgräbe finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Und noch ein Streitthema, die Debatte um gendergerechte Sprache. Da gibt's flammende Anhängerinnen und scharfe Kritiker, auch weil das Gendern oder Nicht-Gendern ja jeweils für eine ganze Weltsicht stehen. Das Mannheimer Leibniz-Institut für deutsche Sprache geht die Sache pragmatisch an. Das Ergebnis einer Studie zur Umsetzbarkeit ist: Es geht, und zwar mit sehr überschaubarem Aufwand und verständlich. In den für die Studie untersuchten journalistischen Texten seien weniger als 1% aller Wörter vom Gendern betroffen. Viele Komplikationen könne man umgehen, so die Studie, indem man geschlechtsneutrale Nomen verwendet. Und damit zurück an die Moderierende.
Das war Kultur heute. Nach uns und den Nachrichten hören Sie die Information am Abend und darin: Kevin Kühnert tritt als Generalsekretär der SPD zurück. Außerdem viele Beiträge zum Jahrestag des Hamas-Terrors. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen angenehmen Abend.